Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Hallo Benedikt, schön, dass du wieder hier bist. Hast du gut hingefunden?
Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Und Anreise hat alles gut geklappt und das trotz Deutscher Bahn.
Das ist ja schon ein Wunder zu heutigen Zeiten. Wie lange hast du gebraucht?
3,5 Stunden jetzt von Fulda hierher.
Ist auch eine Strecke. Ja, wir sitzen ja heute hier, weil du hast ja eine spannende Reise gemacht jetzt dieses Jahr. Lass uns da mal so ein bisschen drüber sprechen. Und zwar, es hat mit Syrien zu tun, es hat auch ein bisschen mit Wadefuhl, unserem Minister des Auswärtigen, zu tun. Was hat dich denn damals an Wadefuhls Aussage so dermaßen getriggert, dass du gesagt hast, so, nee, wir fliegen jetzt nach Syrien und hinterfragen kritisch diese Aussage, dass die Syrien als Rückkehrland nicht sicher genug sei?
Ja, also ich fand die Aussage von Wadefuhl etwas überzogen und es wirkte auf mich so, als ob das im Affekt passiert wäre, als ob er von den Bildern so überwältigt gewesen wäre, dass er sich dazu hat hinreißen lassen. Mhm. Und der Landesvorsitzende der Jungen Union Hessen, Lukas Brandscheid, hatte damals dann Wadefuhl offen kritisiert. Das war auch bundesweit ziemlich stark in den Medien. Also die Meldung ist dann gut geflogen. Und er hatte dann, auch viel Feedback bekommen, also auch kritische Meldungen, aber auch Lob für seine Aussage. Und es gab dann eine Einladung, quasi nach Syrien zu kommen und sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Es war dann für ihn dann klar, er möchte das machen, wollte aber nicht alleine fliegen. Es waren insgesamt 2 Personen geladen. Mhm. Und er hatte mich dann dankenswerterweise gefragt, ob ich ihn dazu begleiten möchte. Und so war im Grunde die Geschichte, wie wir da hingekommen sind. Das war auch relativ kurzfristig und spontan. Also im Grunde 2 Wochen, bevor wir dann da gestartet sind, hat sich das mehr oder weniger dann aufgetan, diese Chance. Mhm. Und ich hatte dann in einem schwachen Moment zugesagt. Aber es hat sich rückblickend als die richtige Entscheidung dargestellt, weil es war eine tolle Erfahrung mit auch vielen bleibenden Eindrücken, die ich dort sammeln konnte.
Aber ist es nicht auch gerade die Aufgabe von der Jugendorganisation, dass man halt auch kritisch Sachen hinterfragt und jetzt sagen wir mal nicht den, ja, es ist ja auch ein Narrativ, den der Wadefuhl ja in dem Moment ja auch aufsetzt, wenn er sagt, dass die Rückkehr ist nicht sicher, dass dann die Jugendorganisation hingeht und sagt, oder Teile davon, sagt so, sehen wir nicht so, wir hinterfragen das kritisch.
Genau, also man hat ja auch über Syrien schon viel hören und lesen können, wird mal so dargestellt, auch oftmals, je nachdem, wer halt auch die Nachrichten vermittelt. Es ist aber unbestritten so, dass halt auch Syrien wieder zur Ruhe gekommen ist, in weiten Teilen, und dass auch viele Flüchtlinge beispielsweise aus dem Libanon wieder zurückgekehrt sind und auch aus anderen Regionen, aus der Türkei beispielsweise. Und man stellt ja doch auch Fortschritte fest, das hat sich vor Ort bestätigt. Und wir haben dann damals, gerade der Lukas, sehr öffentlich dann Wadefuhl kritisiert, seine Aussage. Und dann stand halt auch fest, wer kritisiert, muss genauso aber auch bereit sein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht, sind davor nicht zurückgeschreckt und wurden im Grunde darin bestätigt, was wir vorher dann auch schon für eine Annahme hatten.
Und was war eure Annahme?
Also unsere Annahme war, dass Syrien in Teilen stark zerstört ist. Mhm. Dass aber auch gewisse Teile so, ich sag mal, noch in einem Zustand sind, dass dort ein Leben möglich ist. Und das hat sich vor Ort bestätigt. Und Syrien ist ein Land, was in Teilen komplett zerstört ist. Also das war wirklich in manchen Vierteln so, da steht man drin, das ist wie in einer, ja, wie eine Apokalypse. Also das ist eine Mondlandschaft aus zerstörten Gebäuden. Da ist eigentlich alles kurz und klein gebombt worden.
Was macht das mit einem, wenn man sowas sieht? Das ist ja auch, ich meine, es sieht ja auch aus wie Bilder aus den deutschen Großstädten 45?
Also erstmal kennt man die Bilder ja schon auch aus dem Fernsehen, aus der Zeitung. Also ich meine, man wusste schon, was da auf einen zukommt. Aber wenn man natürlich nochmal mittendrin steht, dann überlegt man natürlich auch, wie war das Leben hier? Dann sieht man auch zwischen den Trümmern persönliche Gegenstände von den Menschen, die dort gelebt haben. Und man sieht ja sonst nichts, außer halt diese Gebäude. Mhm. Haben ja dort einen speziellen Baustil. Also das sind ja mehr so Stelzen. Dann sind dann die Decken eingezogen und alles, was ausgemauert wurde, ist ja dann im Grunde rausgebombt worden. Also die haben ja damals in den Städten ja so gebombt, meistens mit Hubschraubern, dass die TNT-Fässer haben runtergeworfen, die dann quasi zu breiten, also Bränden geführt haben, das halt dann weggesprengt und das halt immer weiter, bis das halt irgendwann unbewohnbar war, ganze Viertel, und das zieht sich in gewissen Bereichen kilometerlang. Das ist natürlich schon erschreckend, wenn man einfach nichts sieht außer Trümmer und das ja, ist er im Grunde ein bisschen beiseite geschoben worden. Und dann gibt es wieder gewisse Bereiche, wo man auch schon so leichte Aufbauversuche sieht. Aber die starten natürlich erstmal in den Vierteln, die leicht zerstört wurden, wo vielleicht mal ein Haus getroffen wurde. Mhm. Dass man da erstmal, wo die Schäden noch am leichtesten zu beheben sind, anfängt. Und man kann nur hoffen, dass dann über die Jahre natürlich dann der Aufbau sich weiterzieht und dann natürlich die Viertel, die komplett zerstört wurden, als nächstes dann dran sind.
Ja, ist ja auch ein extrem langer Bürgerkrieg jetzt auch gewesen, der da ja stattgefunden hat. Die Amerikaner haben die Tage doch noch, glaube ich, sogar Angriffe geflogen, oder?
Genau, jetzt die Tage haben sie Angriffe geflogen. Da ging es gegen IS-Kämpfer. Mhm. Das war ausgehend von der Allianz, die Amerikaner dort anführen gegen den Islamischen Staat. Dort wurden vor ein paar Tagen amerikanische Soldaten getötet und jetzt haben sie quasi einen Racheakt vollzogen mit insgesamt 70 Zielen. Das war aber auch abgestimmt mit der Regierung. Die Regierung dort hat auch das Ziel erklärt, den Islamischen Staat weiter zu bekämpfen. In gewissen Regionen sind sie noch vereinzelt da. Sie gelten ja weitestgehend als besiegt. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Kämpfer, die von dieser Organisation übrig geblieben sind, die vereinzelt Maßnahmen unternehmen. Und gegen die hat jetzt quasi die amerikanische Regierung Maßnahmen ergriffen.
Wahnsinn. Also, ne, also wir leben ja in diesem kriegsbefreiten Europa, wo man denkt, das kann einen nicht treffen. Wir haben den Krieg in der Ukraine vor der Tür. Die Peripheriegebiete haben in den letzten 10 Jahren gebrannt. Und das dann mit eigenen Augen zu sehen. Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigen administrativen Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudeam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudeam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudeam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgast-Unterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudeam.de. Die Gründer von Gaudeam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Cores und CVern, ist Gaudeam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt, unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudeam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein! Ich denke mal, jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, wo ich dich einfach nochmal kurz vorstelle. Heute bei mir zu Gast Benedikt Stock, geschäftsführender Vorstand der Point Alpha Stiftung. Und er ist stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Hessen. Er ist CVer und Mitglied bei der VKDST Hasso-Renania Gießen. Und in der heutigen Sendung sprechen wir mit ihm über seine Syrien-Reise, die er vor kurzem getätigt hat, mit Lukas Brandscheid zusammen von der Jungen Union aus Hessen, wo ihr euch Syrien angeschaut habt. Und ihr habt ja auch einige hochrangige Politiker auch kennengelernt, aber da kommen wir gleich später dazu. Wie bereitet man sich denn auf so eine Reise vor in so ein Land, das offiziell als nicht sicher gilt?
Ja, erstmal hatten wir nicht viel Vorbereitungszeit, sondern die Einladung kam relativ spontan. Vielleicht auch nochmal, um den Hintergrund zu erläutern, von wem die Einladung kam. Die kam von einem sehr engagierten CDU-Politiker aus Brandenburg, der dort auch lange im Landtag saß, war mal dort Landrat. Und vor vielen Jahren hatte er einen Mitarbeiter, der 1995 bereits aus Syrien nach Deutschland kam, hat sich hier super integriert und er hat bei ihm im Landtag gearbeitet. Und zusammen haben sie beschlossen, sie möchten für Syrien was tun, dort beim Aufbau helfen, auch gerade humanitäre Maßnahmen schnell umsetzen, weil sie auch nicht zufrieden mit sind, wie auch beispielsweise die GIZ arbeitet, weil es hochbürokratisch ist. Und die haben gesagt, wir müssen da was tun, wir wollen das selbst in die Hand nehmen, gerade im medizinisch-gesundheitlichen Bereich, dort Maßnahmen ergreifen. Und sie haben jetzt eine Hilfslieferung geplant, die jetzt zu der Zeit, wo wir die Aufnahme machen, vermutlich schon am Weg sind. Also das Ziel ist jetzt Mitte Dezember 3 Rettungswagen also alte Rettungswagen, die ausrangiert sind in Deutschland, zu verschiffen mit weiteren medizinischen Gerät und Medikamenten. Und die Reise diente dazu, vor Ort letzte Vorkehrungen zu treffen, Absprachen auch mit dem dortigen Krankenhaus, die dann die Hilfsmittel bekommen sollten, nochmal zu übernehmen und dann die auch Dokumente nochmal zu klären, die Einreisegenehmigung mit der Regierung auszuhandeln. Und zu dieser Reise wurden wir mit eingeladen, dass wir da mit hinfahren und das durften wir dankensweise dann tun. Zur Vorbereitung hatten wir uns natürlich informiert, wie sind momentan dort die Einreisebestimmungen, wie fliegen wir auch vor allem dahin. Also man kann jetzt ja auch schwer sagen, man fliegt da einfach jetzt rein. Also wir sind über den Libanon eingereist, haben auch geschaut, wie läuft das Visumverfahren ab und braucht man dann noch irgendwelche anderen sicherheitsrelevanten Dinge noch zu beachten. Mhm. Ansonsten hat man aber auch natürlich viele Informationen bekommen von unseren Mitreisenden, die auch schon vor Ort waren, die auch schon Erfahrung hatten. Die hatten uns auch vorab ein kurzes Briefing gegeben, aber es hat sich alles als ziemlich unkompliziert herausgestellt und man konnte auch viel vor Ort beziehungsweise an der Grenze dann noch klären.
Okay. Ich meine, hattet ihr auch so ein Sicherheitsnetz praktisch? Weil ich meine, man hätte ja auch auf die Idee kommen können, euch zu entführen, Lösegeld zu verlangen oder halt in noch schlimmeren Videos zu landen.
Nee, also da hatten wir überhaupt nichts unternommen und hatten da eigentlich auch wenig Angst. Wir haben uns vorab über Syrien informiert. Da gibt es auf YouTube auch viele Reiseblogger, die da schon vor Ort waren. Da hatte ich mir zum Beispiel einen angeschaut und die Lage vor Ort ist meiner Meinung nach weitgehend sicher. Also ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt und das war jetzt wirklich problemlos zu machen.
Wo ist denn der Islamische Staat heute noch in Syrien aktiv?
Das müsste so im Nordosten sein, wo die ich glaube, aktiv ist zu viel gesagt. Da gibt es noch vereinzelt Kämpfer, die dann irgendwo mehr im Untergrund tätig sind, aber jetzt keine Machtbasis mehr haben oder auch keine Gebiete mehr, die sie da wirklich unter Kontrolle haben.
Ja. Gab es denn Warnungen bei euch aus dem Umfeld? Also gab es da jemanden, der euch aktiv aufhalten wollte?
Es gab dann schon Personen, als wir denen das gesagt haben, wir fahren nach Syrien, da haben die innerlich mehr oder weniger schon den Bestatter bestellt. Also das war dann ein Teil noch wirklich übertrieben. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht irgendwelche völlig leichtsinnigen Personen. Wir haben uns natürlich auch mit beschäftigt, kann man das auch mit gutem Gewissen machen. Und da wurde dann im Umfeld zum Teil auch ziemliche Panik geschürt. Auf der anderen Seite haben aber auch viele gesagt, boah, das ist wirklich spannend, ne? Die Erfahrung würde ich jetzt auch gerne machen und berichte dann mal. Es war dann wirklich sehr, sehr geteilt, wie die Reaktionen ausfielen.
Das ist ja auch so eine Reise, das kannst du deinen Enkelkindern noch erzählen. Ne? Das ist
ja außergewöhnlich. Auf jeden Fall. Also gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Land jetzt wirklich im Aufbruch ist und man dann auch einmal auf der einen Seite wirklich diese ganz schlimmen Schäden sieht, die Kriegsschäden, aber auch die menschlichen Verbrechen, die das Assad-Regime begangen hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite wieder den Aufbruch und auch die Zuversicht, die die Menschen ausstrahlen. Das war schon irgendwie eine besondere Zeit und Perspektive, die man dort erleben konnte. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass mir die Gelegenheit geboten wurde und hoffe für Syrien, für das Land, da auch nur das Beste, dass dort der Aufbau gelingt, dass da endlich auf Dauerruhe einkehrt und die Menschen dort wieder zu einem guten Leben kommen.
Mhm. Wie ist das denn jetzt, du hast ja jetzt angesprochen mit den mit dem vorherigen Regime. Ihr habt ja auch ein Foltergefängnis ja auch besucht. Was hast du da erlebt?
Also vielleicht mal kurz zum vorherigen Regime, um das mal einzuordnen, wie da auch erstmal die Verhältnisse war. Assad war ja ein Alawit. Das ist eine Minderheit in Syrien und die machen rund 5% der Bevölkerung dort aus. Der Großteil der Menschen dort sind Sunniten. Mhm. Dann gibt es auch einen gewissen Anteil an Christen, aber auch noch weitere Religionsgruppen wie Drusen gibt es dort vereinzelt auch noch Juden, aber in einer sehr geringen Anzahl. Mhm. Und das ist eigentlich von der Religion her ein sehr, sehr viel fältiges Land. Also es gibt da viele Gruppen und es war dann tatsächlich so, dass diese kleine Gruppe der Alawiten das die Regierung gestellt hat und die haben im Grunde auch da von dem Assad-Regime profitiert.
Mhm.
Also die meisten Alawiten waren auch im Militär dann aktiv, weil sie natürlich dem Assad-Regime nahestanden und alle anderen Gruppen haben darunter sehr gelitten. Die wurden zum Teil auch willkürlich dann ermordet, ins Gefängnis eingesperrt. Und man hat, du hast es gerade angesprochen, auch ein Militärgefängnis gehabt, was zu reinen Folterzwecken da war, Sednaya. Da wurden wir von der Regierung reingelassen, die uns dann eine Sondergenehmigung erteilt hatten. Wir wurden da doch hingefahren, haben eine Führung bekommen und halt auch gesehen, welche grausamen Taten da auch an der Bevölkerung ausgeführt wurden. Also im Grunde, wenn man dort in das Gefängnis kam, war das mehr oder weniger das Todesurteil. Da ist im Grunde so gut wie niemand mehr lebend rausgekommen, außer dann bei der Befreiung. Und die Menschen wurden da auf grausame Weise ermordet und auch die Leichen wurden da geschändet. Also wir haben da Pressen gesehen, womit die Leichen dann gepresst haben, anschließend dann zersägt, um die dann irgendwo einfach zu vergraben. Also das waren wirklich Bilder, die waren, wenn man das gesehen hat, grausam. Also auch ich war vor ein paar Monaten erst in der Gedenkstätte Auschwitz und auch da die Gräueltaten, aber dort gerade in der Gedenkstätte ist es ja auch aufgearbeitet, da ist es auch eingeordnet mit Tafeln, wo das nochmal alles beschrieben wurde. Und da war das einfach, wie es verlassen wurde. Da lagen die Kleider am Boden, man hat die Gerätschaften noch gesehen, die persönlichen Gegenstände lagen da noch rum, die Dokumente waren alle am Boden verteilt. Also das war einfach so in dem Zustand, wie das Gefängnis damals bei der Befreiung verlassen wurde.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Das heißt, da waren auch noch Blut und so weiter überall zu sehen.
Ja gut, das war dann im Grunde, ja, also vertrocknet, eingetrocknet. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wir waren kurz vor dem Jahrestag der Befreiung dann dort. Aber klar, ich meine, jetzt Leichen, die wurden natürlich dann alle bei der Befreiung dann natürlich jetzt dann geräumt, den Angehörigen übergeben. Viele Angehörige kamen zur Befreiung auch und haben dann natürlich ihre Angehörigen gesucht, weil ja auch keiner wusste, was ist denn mit den Leuten passiert, die da vor Jahren auch inhaftiert wurden. Die meisten waren dann leider schon verstorben, umgebracht, dann auch irgendwo die Leichen irgendwo in Massengräbern dann vergraben. Aber manche wurden auch befreit und dann gerade, was jetzt menschliche Überbleibsel waren, die sind dann natürlich dann auch ja schon dann entsprechend bestattet worden.
Das ist ultra brutal. Also das mit eigenen Augen dann auch zu sehen, weil ich hatte ja bei Spiegel Online zum Beispiel und bei Bild halt über dieses Gefängnis schon in der Vergangenheit gelesen, beziehungsweise im Kontext der Befreiung. Das ist auch einfach abartig, diese Vorstellung mit diesen Platten, dass man dann da die Leute halt dann komprimiert und dann halt ja Biomüll wegschmeißt dann am Ende.
Genau, also das Gefängnis wurde ursprünglich, was auch interessant ist, 1983 von der DDR sogar gebaut. Mhm. Also die kannten sich ja mit auch Gefängnisbau aus und wurde dann unter Assad halt immer härtere, ja, Bandagen wurden aufgezogen, die mit den Menschen immer auch grausamer umgegangen und gerade dann im Krieg hat man halt auch keine Gnade mehr gekannt. Die Menschen dort, es waren auch, gab auch Trakte, die waren für Frauen und Kinder gedacht, die Frauen wurden da vergewaltigt. Es gab dort auch ja, Geburten, also dass Kinder dort geboren wurden, die wurden dann im Anschluss dann auch ermordet. Also was wir da auch für Berichte bekommen haben von denen, die da bei der Befreiung dabei waren, da gab es auch Zeitzeugen, die uns dann da berichtet haben. Das war wirklich grausam und man hat dann halt auch erstmal gemerkt, zu was Menschen wirklich imstande sind, was sie da anderen antun können. Und aktuell sind sie mal dran und auch derjenige, der mit uns vor Ort war, das aufzuarbeiten. Da wird versucht, eine Initiative zu starten, auch in Zusammenarbeit mit deutschen Gedenkstätten, die da Erfahrung haben, um halt auch die ganzen Dokumente auszuwerten, damit man auch den ganzen Angehörigen Antworten geben können, die immer noch ihre Menschen, ihre Verwandten, Freunde vermissen. Das ist halt auch ein Punkt, was da noch völlig offen ist, weil die Regierung natürlich erstmal andere Aufgaben hat. Sie müssen Ruhe reinbringen, sie müssen das Land aufbauen und das wird zwar mit betrachtet, aber da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo dann auch derjenige, der uns dann vor Ort begleitet hat, versucht, seine Kontakte und Netzwerke zu nutzen, um dann halt auch da Aufarbeitung betreiben zu können.
Ja, sowas wie eine Bürtler- oder Gaukbehörde.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich dann so groß aufgebaut wird, aber ich denke mal gerade das Notwendigste, um halt erstmal wirklich dann die Listen durchzugehen der Verstorbenen, dass das erstmal erfasst wird, das ist jetzt erstmal wichtig. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die Regierung drum? Wir hatten auch Gespräche geführt, wo halt auch überlegt wird, ob man da tatsächlich auch mal eine Gedenkstätte draus macht, um halt natürlich auch den nachkommenden Generationen zu zeigen, was halt auch so ein Regime in einem Land anrichten kann.
Ich meine, das neue Regime hat ja auch eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Ich meine, der jetzige Präsident, der war doch bis vor
Jahr oder anderthalb Jahren noch auf der meistgesuchten Liste des FBIs. Jetzt ist er der Staatschef. Annalena Baerbock ist ja relativ früh hingefahren. Er hat ja nicht die Hand gegeben. Er kommt ja aus dem stark islamischen oder also islamistischen Bereich ja auch. Wie hast du das eingeschätzt?
Also klar, es ist so, der Präsident, der Al-Sharaa, der ist aus einer, früher hat er in der Vergangenheit als Dschihadist, hat sich davon ja im Grunde von dem vom Islamismus auch distanziert. Aber die kamen natürlich mit einer Rebellengruppe dort mehr oder weniger auch an die Macht. Also die haben da ja quasi über verschiedene Städte haben die dann das Land eingenommen innerhalb von 11 Tagen beziehungsweise befreit. Und er genießt aber in der Bevölkerung einen riesigen Rückhalt. Wir hatten da die Gelegenheit, mit verschiedenen Menschen zu sprechen, auch mit verschiedenen Religionen, mit verschiedenen auch Herkünften. Also wir haben mit Alawiten gesprochen, mit Sunniten, mit Christen, die uns alle bestätigt haben, dass sie von dem Präsidenten eine gute Meinung haben und das auch wirklich ernst gemeint haben. Also auch gerade die Alawiten, die ja große Rache fürchten für das, was das Assad-Regime dem Großteil der Mehrheit angetan hat. Die haben gesagt, sie wurden bisher von der neuen Regierung immer geschützt. Es gab da ein paar Tage, bevor wir da waren, in Homs große Aufstände, weil es wurde eine Beduinenfamilie ermordet und es wurde eine Spur gelegt, als ob das die Alawiten waren. Und da haben sich dann in den Vierteln, wo die Alawiten leben, Menschen gesammelt, die dann quasi Rache üben wollten. Und da kam dann auch sofort Polizei und Militär, die dann wiederum für Ruhe gesorgt haben, die Menschen geschützt haben, die dort leben. Und die waren da sehr, sehr dankbar, dass die Regierung sie da in Schutz genommen hat. Nichtsdestotrotz leben sie in Angst, wissen natürlich auch nicht, wie sie es entwickelt. Mhm. Aber sie haben eine hohe Meinung und der Präsident im Allgemeinen, das bestätigen auch die Umfragen, das hat uns auch der Mitarbeiter der deutschen Botschaft bestätigt, genießt dort einen sehr, sehr hohen Rückhalt und auch Vertrauen in der Bevölkerung. Und deswegen hoffen halt auch viele, dass es jetzt damit aufwärts geht. Also wir haben manchmal in Deutschland so ein bisschen ein schlechtes Bild, auch aufgrund der Vergangenheit, dass wir da schnell urteilen. Aber man muss halt auch mal überlegen, wo kommt das Land her und wer hätte es denn auch tun können dort, wenn nicht jetzt eine Rebellengruppe, die dann jetzt irgendwo dann die Macht übernimmt. Mhm. Und dass da irgendwie jetzt einer kommt, die sagen, wir machen jetzt aus dem Nix Wahlen und dann wird einer demokratisch gewählt, das wird dir nicht gelingen, wenn man so einen Diktator dann ablöst, der 14 Jahre lang sein eigenes Volk bekriegt hat. Mhm. Er hat das jetzt geschafft, dass sie dann quasi die Regierung übernommen haben.
Aber der hat ja jetzt ein recht ruhiges, luxuriöses Leben in Moskau. Wie ich die Tage noch
gesehen habe. Ja, Assad, ja. Will ja wohl jetzt auch als Augenarzt wieder tätig werden, wie ich gehört habe.
Ach.
Aber ja, ich meine, der hat das Land ausgebeutet, der hat da viel, viel Geld mitverdient. Die Familie lebt da, denke ich, jetzt zwar ein sehr eingeschränktes Leben, aber auch kein schlechtes in Exil Moskau.
Exil-Leben halt, ne?
Genau, und beobachtet das jetzt von außen. Die Menschen hoffen alle, das haben sie auch viel gesagt, dass Assad und seine Leute niemals zurückkommen und sind auch bereit, dagegen sich zu verteidigen. Also ein Fleischermeister, den wir getroffen haben in Homs, hat dann auch gleich erstmal seine Kalaschnikow geholt, um uns zu zeigen, wenn der wiederkommt, dann wehrt er sich und er geht dann nicht weg. Also die sind da sehr, sehr entschlossen, quasi, dass sie nicht wieder diese Zeit unter Assad zurück wollen und sind da sehr froh, dass der neue Präsident da ist, die im Übrigen jetzt auch gerade vorbereiten, Parteigründungen, auch im Parlament dann demnächst aufbauen wollen, mit dann auch Wahlen und machen da wirklich einen guten Eindruck. Aber natürlich muss man dem Ganzen auch Zeit geben. Und
dann kommt das, wenn alles dann steht, kommt das Militär und putscht dann wieder weg.
Ja, das hoffen wir mal nicht, aber man weiß ja nie, wie das sich bei den Ländern auch entwickelt. Es gab ja, das gehört auch zu weit, schon öfter Länder, die irgendwo eine neue Regierung hatte, wo man einen guten Eindruck am Anfang gewinnen konnte. Und dann hat sich über die Zeit dann auch dargestellt, naja, hat sich dann eher in die negative Richtung entwickelt. Aber man muss dem Ganzen Zeit geben und hoffen, dass es dann sich in die richtige Richtung entwickelt.
Ja, im Politikwissenschaftsstudium hatten wir halt auch so Transformationen auch durchgenommen von Staaten. Es ist schwierig, eine Diktatur in eine Demokratie zu verwandeln, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das einzige Land, wo es funktioniert hat, ist Spanien. Einfach auch, weil Franco seinen Nachfolger halt ernannt hat und halt den Weg in die Demokratie oder in die parlamentarische Demokratie ja mitgeebnet hat. Er hat ja den König wieder ins Land reingeholt, reinstalliert und halt das Parlament halt also mit auf die Beine gestellt. Es gab dann die Parteigründungen, die dann stattgefunden haben. Das ist so eines der wenigen Länder, wo das halt funktioniert hat. Und die anderen, da ist es halt wirklich so sehr fragil. Man hat eine euphorische Anfangsphase, wo sich dann Parteien gründen, Institutionen ins Rollen kommen. Und am Ende ist es dann so, dann geht das Militär meistens hin und putscht das dann weg und dann hast du eine Militärdiktatur.
Ja. Was man aber jetzt in dem Fall sagen muss, was vielleicht auch ein bisschen Grund zur Zuversicht gibt, Assad war ja im Grunde, er entstammte ja einer Minderheit ab, der Alawiten, die ja 95% des Landes dann terrorisiert hat. Und dadurch war ja auch ein Großteil seines Militärs und seiner Verwaltung ja auch Alawiten. Das war eine Getreue von ihnen. Und die wurden ja großteils jetzt abgelöst, dass dann ja auch wieder alles mehr oder weniger von den Rebellengruppen des neuen Präsidenten abstammen, also quasi auch eine Führungsebene, das sind alles jetzt Getreue, die schon jahrelang Al-Sharaa unterstanden. Und also das wurde dann mehr oder weniger ja alles einmal auch getauscht. Und von daher, ja, gibt es vielleicht Hoffnung, dass die dann halt auch loyaler sind zu ihrem Präsidenten, wie sie es die Jahre ja vorher auch waren, als sie sich dann in gewissen Gegenden im Norden dann aufgehalten haben von Syrien.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das ein Wiederanfang ist, wie eher ab 48, 49 in Deutschland, als halt eine Weimarer Republik, oder?
Ja, also wäre natürlich dem Land zu wünschen. Also die wollen auch. Und das hat mich da auch sehr beeindruckt, auch wie sie da noch in die Zukunft blicken. Wir hatten ein Gespräch mit einem Regierungsvertreter dort, also auch in der dortigen, man würde in Deutschland sagen, Staatskanzlei. Da wurden wir empfangen, hatten zwei Stunden Zeit, mit dem Regierungsvertreter zu sprechen. Also er war Regierungsmitglied.
Generalsekretär oder was war das?
Genau, Generalsekretär dort.
Der ist auch mit jemandem verwandt, hattest du erzählt?
Genau, er ist auch der Bruder des Präsidenten.
Ah.
Genau, also er hat da sehr enge, auch familiäre Beziehungen zum Präsidenten, ist selbst promovierter Psychologe. Und er hat uns da auch sehr, sehr offene Einblicke gegeben in das Land, auch wie sie da an die Macht kamen vorab. Also die haben selbst nicht damit gerechnet, so schnell auch quasi in Syrien die Regierung zu übernehmen. Also sie waren da selbst auch überrascht. Sie sind ja in 11 Tagen, haben sie ja quasi eine Stadt nach dem anderen eingenommen und haben auch darum gebeten, dass man auch etwas Zeit gibt, weil sie waren alle von der Regierung, also sie haben alle keine Regierungserfahrung, kamen in die Ämter. Und sind jetzt erstmal dran, auch einen neuen Staat aufzubauen. Also man findet ja ein Land vor, was 14 Jahre im Krieg war. Also das ist ja auch in den Köpfen drin. Das ist eine Mentalitätsfrage. Und das dann erstmal auch wieder rauszubekommen, dann wieder ein normales Leben aufzubauen.
Das ist eine ganze Generation, die nichts anderes als Krieg kennt. Ne?
Genau. Und auch viele junge Menschen, die weg sind, die im Krieg verstorben sind. Also das macht ja auch was mit den Menschen. Und da haben die erstmal um Verständnis gebeten, aber gleichzeitig hat er gesagt, sie wollen hier das Land aufbauen, sie wollen doch was Nachhaltiges aufbauen, hat auch aktiv für Investitionen geworben. Er sagte uns, Syrien möchte nicht von Hilfe zu Hilfe leben. Sie wollen am liebsten, dass Investitionen aus der ganzen Welt hierher kommen, dass sie was aufbauen können. Sie haben jetzt auch eine größere Investition für den Flughafen Damaskus sichern können, wo dann auch ein ausländischer Staat dann investiert. Mhm. Sie sind auch vielen Investorenkonferenzen, also sie machen gerade auch in den arabischen Golfstaaten momentan Touren, wo sie von Investorenkonferenz zu Investorenkonferenz reisen, um halt zu versuchen, Investoren zu gewinnen, die Arbeitsplätze auch wieder schaffen und beim Aufbau des Landes helfen. Und für mich sind das wirklich auch vernünftige Ansichten, da sie halt auch selbst sich da wieder aus der Situation herausarbeiten wollen. Das hat sich erstmal auch alles plausibel angehört. Natürlich muss man das mit Vorsicht genießen und auch schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Ja, man kann nur zuschauen, ne? Man kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich meine, die Voraussetzungen sind ja schon relativ gut, ne? Also auch die Öffnung zum Westen hin. Ich meine, die Amerikaner werden wahrscheinlich im Hintergrund da auch sehr viel mitregeln. Da kann man, glaube ich, auch von ausgehen.
Ja, also da sind viele Interessen vor Ort und das macht es, glaube ich, der aktuellen Regierung auch ein bisschen schwer. Die Russland hat immer noch vor Ort Militär stationiert, die Amerikaner sind im Land. Sie haben auch immer also von den Grenzregionen zu Israel gibt es immer mal wieder Aufstände mit den Drusen, die von Israel unterstützt werden. Also die sind natürlich in einem großen Spannungsfeld zwischen vielen Interessen, wo sie auch natürlich schauen müssen, dass es halt keine größeren Aufstände gibt, dass sie dann halt auch nicht zu sehr bei ihrem Weg gestört werden. Und das ist in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung.
Ja, ich meine, Syrien ist ja halt auch so als eine Art Stellvertreterkrieg auch genutzt worden von den Großmächten. Ich habe die Tage noch ein YouTube-Video gesehen, wo es darum ging, dass auch die Wagner-Gruppe, als sie noch aktiv war, vor allem auch Gefechte mit den Amerikanern sich geliefert hat, wo es auch Tote gab. Das ist schon eine sehr angespannte Gesamtsituation dort.
Absolut. Also man hat ja dann auch gemerkt vor Ort, welche Viertel dann auch zerstört wurden. Und das war ja meistens kein Zufall. Beispielsweise wäre Assad 2015 vermutlich schon gestürzt worden, wenn da nicht Russland und der Iran eingegriffen hätten, um dann die Rebellen zurückzudrängen. Also die waren in Damaskus schon ziemlich weit vorgedrungen, hatten da auch schon große Teile eingenommen. Es war dann nur noch eine Frage vielleicht von Tagen und Wochen, bis sie dann die komplette Stadt eingenommen hätten. Und dann haben die anderen Staaten, verbündete Staaten von Assad eingegriffen und haben dann die anderen, also die Rebellengruppen, gab ja ganz viele unterschiedliche, auch zurückgedrängt, auch zurückgebombt. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass Assad ganze Stadtviertel komplett hat zerbomben lassen, weil er halt überdacht, jetzt noch die Kämpfer irgendwo versteckt in Kellern, in Gebäuden, die gegen ihn dann weiter einen Aufstand planen, und hat dann halt auch alles zerbomben lassen, sodass am Ende nichts mehr übrig geblieben ist. Und das war auch ein Grund für dieses breit angelegte Bombardement gegenüber der eigenen Bevölkerung.
Ja, das ist Wahnsinn. Also diese Ausmaße von menschlicher Brutalität, die da an den Tag gelegt wird, auch von Herrschern gegen ihr eigenes Volk, das ist schon, das kann man sich kaum vorstellen. Aber lass uns doch mal so ein bisschen über etwas positivere Aspekte, glaube ich, sprechen. Schreib mir doch mal so einen ganz normalen Tag in Syrien, die du so gesehen hast. Geräusche, Menschen, die Stimmung, die du dort wahrgenommen hast.
Also kommt natürlich immer darauf an, wo man sich aufgehalten hat, in welchem Viertel. Aber man hat da auch in gewissen Vierteln festgestellt, da läuft ein ganz normales Leben. Also natürlich haben die da ihre Probleme, auch so mit Elektrizität. Die ist in manchen Vierteln nur für Stunden dann gewährleistet, sodass dann halt auch viele mit Batteriespeichern arbeiten müssen. Aber sonst hat da ein ganz geschäftiges Leben stattgefunden. Es gibt da Restaurants, es gibt dann auch große Märkte, die bis spät am Abend geöffnet haben, wo sich viele Menschen aufhalten, die dann irgendwo unterwegs sind draußen, die irgendwo essen gehen, Cafés, die gefüllt waren. Also da hat man eigentlich gemerkt, so ein Leben wie in normalen Großstädten, was da stattgefunden hat. Also das war dann eigentlich, wie soll ich sagen, eine gewisse Normalität, die man dort verspürt hat. Auf der anderen Seite natürlich muss man sehen, es gibt Viertel, die sind weitgehendes kaputt. Dann gab es auch tagsüber gewisse auch Aufbauarbeiten. Und was halt auch ein großes Problem ist dort, viele Menschen sind dort auch einfach arbeitslos. Also kommt natürlich auch auf die Gruppen an, wie die Alawiten, die sind zum Großteil arbeitslos, da 80% der Männer beim Militär waren. Und die haben natürlich das Problem, dass sie halt auch nie eine Ausbildung oder Studium absolvieren konnten, weil sie dann irgendwann sofort zum Militär eingezogen wurden. Die wurden dann alle direkt entlassen mit dem Sturz von Assad, oder der Großteil zumindest. Und die stehen jetzt halt ungelernt da, und in dem Land gibt es aktuell leider eh nicht viel Arbeit, und die sind dann weitgehend arbeitslos und müssen natürlich sehen, wie sie dann halt sich über Wasser halten.
Da liegt ja schon das nächste Gefahrenpotenzial, ne? Die dann da bestehen könnte, die Unzufriedenheit, die dort besteht durch Armut, die dann jetzt wahrscheinlich dort massiv einkehren wird. Also Arbeitslosigkeit, also keiner Tätigkeit halt nachzugehen, und auch in der Auswegslosigkeit, wie du es ja beschrieben hast, wenn da kein Studium, keine Ausbildung halt vorliegt. Aber mal gespannt, ob sich das dann da auch wieder einfängt. Wo hast du dich denn sicher gefühlt und wo nicht?
Also eigentlich habe ich mich da schon überall sicher gefühlt. Wir hatten eine Unterkunft in Damaskus, das war eine Wohnung, die war also gebucht von demjenigen, der also selbst also Syrer ist, der uns da auch geführt hat vor Ort. Der hatte die über einen Bekannten gebucht. Also man muss sich da vorstellen, in Syrien gibt es Plattformen wie Airbnb oder Booking.com einfach nicht, da ganz viele internationale Sanktionen drauf liegen. Also diese Online-Dienstleister funktionieren nicht. Dann gibt es natürlich auch nicht mehr viele Hotels. Die paar, die es halt noch gibt, die sind weitgehend halt auch belegt von internationalen Organisationen, von Botschaften, die zurückkommen, die dann erstmal dort ihre Vertretungen wieder aufbauen. Und so war es, dass wir halt in der Wohnung dann untergebracht waren. Die war aber auch weitgehend sicher. Also man kann sich das jetzt nicht mit dem deutschen Standard vorstellen. Und das ist vielleicht auch so ein großes Problem, was wir hier im Allgemeinen haben, dass wir immer denken, die Menschen in der ganzen Welt müssen so leben, wie wir hier leben. Mhm. Und das kann kein Standard drunter sein. Aber man hat ja gemerkt, dort, wir hatten jetzt nicht den Standard wie hier und waren da wahrscheinlich trotzdem noch über dem Standard von vielen Syrern. Mhm. Und sie haben jetzt trotzdem keinen unglücklichen Eindruck gemacht. Auch als wir bei den vielen Menschen in den unterschiedlichen Wohnungen waren. Die haben uns ja alle gleich reingebeten, haben uns dann Tee oder arabischen Kaffee angeboten, Gebäck, waren da total freundlich und das hat man auch gleich gemerkt, sehr warmherzig und trotzdem, die haben sich da alle wohlgefühlt, waren da auch guter Stimmung und zur Frage der Sicherheit, also wir waren dann in der Wohnung ganz gut untergebracht, wir waren abends ganz normal in Restaurants unterwegs, sind durch die Stadt gelaufen, an Märkten, haben da ein reges Treiben wahrgenommen und da habe ich mich wirklich zu keiner Zeit auch unsicher gefühlt.
Das mit dem Lebensstil, das finde ich sehr spannend, dass du das gesagt hast, dass da auch ein Verständnis für herrschen muss, dass die gerade nicht eine westliche Lebensweise groß leben möchten. Da ist es mir direkt in den Kopf geschossen, wie das, dass man 2003, als die USA in den Irak eingefallen sind, mit einem unethischen Krieg, der davon vom Zaun gebrochen worden ist, der auf Lügen basiert hat, da wurde auch der Öffentlichkeit sehr suggeriert, wenn wir den McDonald's bringen, wenn wir den Jeanshosen bringen und Saddam Hussein endlich weg ist von der Macht, dann wird der Frieden einkehren. Die Leute können dort in Ruhe ihr Leben leben, ohne dass sie sich in der Diktatur halt unsicher fühlen müssen. Und das ist die Schwierigkeit, die da im Raum steht. Und man sieht es ja jetzt gerade in Syrien. Ich glaube, dass da halt auch ein Learning halt auch stattgefunden hat, dass man dann jetzt nicht hingeht und versucht halt, das Ganze möglichst zu verwestlichen, sondern dass die Leute ihren eigenen Lebensstil halt leben.
Genau, also vielleicht dazu nochmal. Das ist auch so ein Fehler, den wir in der aktuellen Debatte bei Flüchtlingen und Asyl halt machen. Also wir denken halt immer, in der ganzen Welt, ne, ist das Leben erst gut, wenn die Menschen so leben können wie bei uns. Und das hat ja eigentlich mit der Realität vor Ort gar nichts zu tun. Also man kann ja auch trotzdem glücklich sein, wenn man halt irgendwo ein anderes Leben führt. Die haben da zum Beispiel in der Wohnung halt irgendwo eine Heizung die wird mit Diesel betrieben. Mhm. Das muss man immer anmachen, ausmachen, trotzdem.
Das darf man den Grüßen dann aber nicht erzählen.
Ja, aber trotzdem, also ich meine, ich will mit sagen, wir setzen da manchmal zu hohe Standards an und verwechseln das halt auch mit den wahren Asylgründen, weshalb wir da in der Debatte manchmal auch so vom eigentlichen Thema abrücken. Und die Menschen wollen ja vielleicht auch gar nicht so unbedingt jetzt das übergestülpt bekommen, was wir für richtig halten, weil sie da schon immer so leben und waren jetzt auch nicht unzufrieden. Die wollen natürlich in Frieden und Sicherheit leben. Das ist ein ganz hoher Wunsch dort. Die wollen eine Arbeit haben. Die wollen ihre Familien in der Welt bekommen. Mhm. Und ich glaube, da ist Syrien auf einem guten Weg und dabei sollten wir sie unterstützen. Aber wir sollten dann nicht den Fehler machen, immer die Standards anzulegen, die wir hier haben. Mhm. Und was das Thema jetzt McDonald's oder andere europäische Ketten angeht, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn Syrien sich weiterentwickelt, wenn die Sanktionen fallen, dann werden diese großen Ketten automatisch dahin kommen, mhm, weil die auch ein ganz eigenes Interesse daran haben, auch natürlich Geld zu verdienen. Und dann können die Menschen das annehmen oder halt auch nicht. Das ist die Marktwirtschaft. Da bin ich ein großer Fan von. Und da wird sich auch vieles von ganz alleine regeln. Und deswegen, glaube ich, sollte man einfach die Sanktionen senken. Wir sollten dem Land bei den Aufbaubemühungen unterstützen und natürlich auch denen die Freiheit lassen, die sie brauchen, ohne dann mit dem belehrenden Zeigefinger immer auf alles zu schauen, was da sonst getan wird.
Gab es denn Momente, die nicht in dein Narrativ gepasst haben?
Ja, also ich meine, das ist eine gute Frage. Also natürlich war man immer mal von gewissen Situationen überrascht. Ne? Also es war da vor allem eine sehr hohe Zuversicht. Also die Menschen waren wirklich frohen Mutes und wollen was voranbringen. Man hat aber auch gemerkt, so ein hoher Pragmatismus, der da herrscht. Also wir haben ein Krankenhaus dort besucht. Das Hauptgebäude war komplett zerbombt in Homs. Da waren Betten für 500 Personen. Das hat Assad komplett zerbomben lassen. Dann haben die sich eingerichtet im Nebengebäude und haben 27 Betten für eine Millionenstadt. Und das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und trotzdem machen die ihre Arbeit und gehen da jeden Tag dran, auch mit einer hohen Motivation, obwohl sie wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Menschen haben, denen sie nicht helfen können. Mhm. Und ja, also so ein hoher Idealismus herrschte da halt vor, gerade bei den Ärzten vor. Die hätten ja einfach sagen können, wir gehen nach Europa, da verdienen wir viel mehr Geld, haben ein besseres Leben, sind sicher und trotzdem haben sie den Krieg dort verbracht. Also ich habe da einen ganz großen Respekt vor, wie manche Leute da trotzdem sich da voll eingebracht haben und jetzt auch ganz zuversichtlich in die Zukunft schauen.
Ja. Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Und jetzt mal auf den politischen Kern zurückzukehren von eurer Reise. Mit der Rückkehr ja oder nein? Zeigt eure Reise, dass alle zurück können oder nur einige?
Also erstmal muss man ja auch schauen, dass man ja nicht irgendwie alle zurückschicken kann. Also wir haben ja auch selbst ein Interesse dran, dass Syrer bleiben. Also in Deutschland leben 28.000 syrische Ärzte, davon haben 10.000 keinen deutschen Pass. Und da liegt es ja auch in unserem eigenen Interesse, dass die bei uns bleiben. Die sind in der Regel gut integriert. Mhm. Es wird bestimmt auch welche geben, die zurückkehren. Auch in Syrien werden Ärzte benötigt. Und das wird wahrscheinlich am Ende eine Mischung sein aus denen, die zurückkehren und ein Teil, die aber auch hier bleiben werden. Die syrische Regierung vertritt auch die Meinung, sie wollen gerne wieder alle Syrer zurück in Syrien haben.
Mhm, auch hat ja gesagt.
Genau, auch die Menschen vor Ort, die sagen, wir wollen, dass unsere Landsleute zurückkehren. Aus dem Libanon sind ganz viele Flüchtlinge zurückgekehrt, aus der Türkei, aus anderen Ländern. Dann gehört aber auch wiederum zur Wahrheit, dass in Syrien viele Menschen arbeitslos sind. Die leben also davon, dass sie Verwandte in Europa haben, die dann jeden Monat Geld schicken, wovon sie halt auch leben.
Mhm.
Und unsere Meinung ist, eine Rückkehr ist möglich. Man kann jetzt auch nicht sich der Utopie hingeben, zu sagen, jetzt auf einmal schicken wir alle zurück. Das funktioniert natürlich auch nicht. Man muss jetzt erstmal anfangen mit auch Straftätern, muss dann natürlich auch der Regierung dort sagen, ne, wir unterstützen euch. Das war auch eine interessensgeleitete Außenpolitik dort fahren. Wir unterstützen euch, aber dafür nehmt auch bitte diejenigen zurück, die sich bei uns nicht integriert haben. Und die sich bei uns integriert haben, da habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit, wenn man sagt, die können hier bleiben, die jetzt hier Familien gegründet haben, die nach Arbeit nachgehen, die Steuern zahlen, ne? Und die sich hier was aufgebaut haben. Die sind, muss man sich vielleicht auch ehrlich machen, die gehören dann irgendwann auch zur deutschen Gesellschaft dazu.
Mhm.
Auf der anderen Seite natürlich die sich nicht integriert haben, da muss man halt auch sagen, Asyl ist ein Recht auf Zeit und da gehört dann auch eine Rückkehr dazu, wenn es die Lage vor Ort zulässt. Und da würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Auch wenn da noch viel Arbeit vor Ort zu leisten ist. Und dabei gilt es dann natürlich auch zu unterstützen.
Mhm. Wir hatten ja in dem Podcast ja auch schon den Emil von Comontania Klaus da ja auch für diesen Walk-and-Talk-Format gehabt. Und bei ihm sieht man ja auch, wie man sich halt auch extrem erfolgreich halt auch integrieren kann. Also Doktorand geworden, so Unternehmen gut gegründet. Und das ist halt auch cool. Das ist ja dann auch also wirklich ein gesellschaftlicher Mehrwert, der da auch im Raum steht.
Absolut. Also ich meine, viele Syrer haben hier sich gut integriert. Die sind ein wertvoller Teil der Gesellschaft. Aber wir müssen natürlich aber auch sagen, wenn auch ein Syrer, der sich hier gut ausgebildet hat, den wir vielleicht auch hier gebrauchen könnten, wenn er zurückkehren möchte, dann sollte man ihn natürlich da auch keine Steine in den Weg legen und ihn dabei unterstützen.
Mhm.
Weil erstmal natürlich Asyl ist ein Recht auf Zeit, das hat er damals in Anspruch genommen. Und genauso brauchen die in Syrien aber auch gut ausgebildete Leute, die beim Aufbau wiederhelfen. Also das wird auch dazu gehören, dass der ein oder andere zurückkehrt, der hier eine gute Ausbildung genießen konnte.
Ja. Würdest du denn sagen, jetzt so aus dieser Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, dass Sicherheit eine moralische oder eine juristische Kategorie ist?
Puh, also ich glaube, Sicherheit ist ja dann irgendwo immer im eigenen Ermessen. Also das definiert ja auch jeder Mensch für sich auch anders. Also ich habe mich da jetzt sicher gefühlt, andere hätten es vielleicht jetzt nicht. Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage, die jeder für sich selber beantworten muss.
Ja, hat denn jetzt das Ganze vielleicht auch zu einem persönlichen Bruch bei dir geführt? Also dass du sagst, diese Reise hat deine politische Haltung verändert oder radikalisiert oder...
Nein, also ich glaube, da bin ich auch sehr gefestigt in meinen Meinungen, dass ich da jetzt auch nicht irgendwas komplett anderes dann nachher denke oder auch was anderes vertrete. Für mich hat sich eigentlich darin bestärkt, dass Syrien unbedingt unterstützt werden muss bei den Bemühungen, die in meinen Augen sehr, sehr positiv sind, dass sie das Land wieder aufbauen wollen, weil die haben jetzt aktuell ein Momentum. Ein Momentum, dass sie wieder vorankommen wollen. Und wenn man da jetzt zu viel Zeit verliert, dann, glaube ich, kippt in der Gesellschaft halt auch die Stimmung. Deswegen ist gerade jetzt schnelle Hilfe notwendig. Mhm. Mit dem wir dort unten vor Ort waren, der hatte das auch einfach mal in die Hand genommen, hat jetzt auch Hilfsgüter organisiert, damit die Menschen eine bessere medizinische Versorgung bekommen. Da hapert es bei uns leider oftmals an Bürokratie. Also wir haben ja einen riesen Apparat in der Entwicklungshilfe, die GEZ, die dann da auch personell gut ausgestattet sind. Aber die kriegen halt oftmals nichts aufs Gleis. Also das dauert zu lang, da wird zu lange geprüft, dann legen wir irgendwelche moralischen Standards an und dann funktioniert dann am Ende wieder gar nichts. Und das ist ein Problem. Also ich glaube, wir müssten da vor allem zur schnellen Hilfe kommen. Am besten Hilfe zur Selbsthilfe, dass man dort was aufbauen kann. Und vielleicht auch ein Punkt, was auch von der Regierung dort stark kritisiert wurde, ist das falsche Bild, was wir in Deutschland auch manchmal von Syrien haben. Die haben weltweit Anfragen von Investoren, von Unternehmen, die gerne nach Syrien kommen würden, die hier was auch wieder aufbauen möchten. Nur halt kaum aus Deutschland, was halt daran liegt, dass wir in Deutschland so eine Art Berichterstattung haben, dass es dort keinen Minderheitenschutz gibt, dass die quasi, dass immer wieder Aufstände dort stattfinden, auch in einem größeren Maße, als es tatsächlich auch vor Ort dann wirklich stattgefunden hat. Und auch, dass Syrien sehr, sehr kaputt war, sei und dass da kein richtiges, normales Leben möglich wäre. Und darüber sind die natürlich in Syrien nicht gerade erfreut, dass man so ein schlechtes Bild hier auch medial zeichnet. Und haben uns auch wirklich darum gebeten, dem entgegenzuwirken. Und deswegen bin ich auch hier, um auch ein bisschen was Positives zu Syrien zu sagen, dass es halt einfach nicht so ist, wie es halt immer manchmal dargestellt wird, sondern auch sehr differenziert. Und dass das Land sich eigentlich, zumindest Stand jetzt, auf einem guten Weg befindet und man da unten zumindest sehr, sehr positiv ist. Und diesen Momentum, um auf das eigentliche zurückzukommen, sollte man wirklich nutzen, da schnell zu unterstützen, damit der Aufbau gelingt und die Regierung nicht das Vertrauen der Bevölkerung verliert.
Findest du, das ist gerade die unbequeme Wahrheit, die in Deutschland niemand hören will?
Das mag vielleicht sein, dass wir ja manchmal auch ein bisschen zu negativ sind. Ist ja vielleicht auch so eine deutsche Eigenart, dass wir immer erstmal das Negative sehen, anstatt das Positive. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mir selbst ein Bild zu machen und dann eigene Eindrücke zu sammeln, wie es dort unten halt auch wirklich ist.
Aber würdest du jetzt konkret einem syrischen Freund von dir heute zurückheiraten oder nicht? Würdest du da mit deinem Namen für stehen?
Also wenn das jetzt ein Freund wäre, dann will ich jetzt auch keinen Freund verlieren, klar. Ja. Aber wenn er mit dem Gedanken spielt und sagt, er will zu seiner Familie zurück, was ja auch menschlich ist, dann muss man natürlich auch schauen, wo kommt er her, was hat er unten für Möglichkeiten, ne? Also auch beruflich hat er da eine Perspektive, muss man dann halt im Einzelfall abraten. Aber ich glaube, wenn die Perspektive dort unten für ihn gut sind und er möchte das auch, dann würde ich ihm dazu auch zu einer freiwilligen Rückkehr raten, weil dort ist nach wie vor ein Leben möglich, wie es gerade beschrieben hat, zumindest in einigen Vierteln.
Ja, dann lass uns doch mal zum Abschluss kommen. Wenn du dich heute irrst, was wäre die Konsequenz? Und wenn du recht hast, warum traut sich die Politik nicht, das anzusprechen?
Ich glaube, es wird in der Politik schon angesprochen und man ist vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtig, weil man natürlich jetzt auch nicht vorschnell handeln möchte, weil man vielleicht auch in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat. Und wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass es auch Staaten gibt, die immer mal auch gute Versuche unternommen hatten, was sich dann im Nachgang aber als nicht so positiv herausgestellt hatte. Und natürlich ist Syrien halt auch ein Land, was 14 Jahre im Krieg war. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Die haben jetzt etwas mehr als ein Jahr quasi Assad abgelöst. Oder auch Assad vertrieben, eine neue Regierung, und das kann sich halt noch in viele Richtungen entwickeln. Und ich glaube, die Politik ist da erstmal sehr abwartend, zurückhaltend. Aber man merkt ja aber auch in anderen Bereichen, gerade was Rückführungen betrifft, dass man da schon sehr aktiv wird, dass man da auch, man sieht das ja auch in den Zahlen des BAMS, wenn sie Asylanträge beantragen, da viele auch inzwischen schon ganz anders bescheiden, als es vielleicht noch vor einem Jahr war. Also ich nehme da in Deutschland schon einen Wandel wahr, zumindest im Bereich des Inneren, Innenministeriums. Und es gibt natürlich immer welche, die dann immer sagen werden, nein, es geht auf keinen Fall. Es gibt immer welche, die sagen, da geht alles wieder zurück. Das ist meine Meinung, es gibt da kein Schwarz und Weiß. Man muss da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Und ich glaube, da ist momentan auch ein Wandel hin, dass man da auch wieder die Realitäten stärker anerkennt.
Das ist ein gutes Schlusswort. lieber.
Genau.
Danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier zu kommen.
Sehr gerne.
War eine große Freude wieder, Runde 2 heute mit dir gemacht zu haben. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.